Deutschlandfunk.
Ein Hinweis vorab. In diesem Podcast geht es um sexuellen und spirituellen Missbrauch.
Ljubljana im Frühjahr 2020. Die Corona-Pandemie hat Europa erreicht. Die ersten Länder begeben sich in den Lockdown, auch Slowenien. Janis Cera ist gerade in seinem Garten in Ljubljana und hackt Holz.
Dann werde ich angerufen, gehe dran, höre, wer sich auf der anderen Seite meldet und setze mich erstmal auf den Boden.
Janis Cera ist Priester. Er leitet ein christliches Studentenwohnheim in Ljubljana, ist in der katholischen Kirche in Slowenien gut vernetzt. Aber zu sagen, dass er mit diesem Anrufer nicht gerechnet hätte, wäre wohl untertrieben.
Franciszek me poklical, želel je slišati, kaj se dogaja v Sloveniji.
Es war Papst Franziskus. Er wollte wissen, was da gerade in Slowenien los ist.
Der Papst und Cera kennen sich noch aus gemeinsamen Zeiten in Buenos Aires. Franziskus war damals Erzbischof. Cera betreute eine kleine Gemeinde von Auslandsslowenen vor Ort. Und jetzt hat Papst Franziskus Redebedarf.
Eine Woche später sind meine Schwester Emma und ich mit dem Auto in den Vatikan gefahren. In meinem Fiat Panda.
Was Cera nicht weiß, Franziskus will auch über den Jesuitenpater Marco Ivan Rupnik sprechen. Eine Frau hat ihn beim Jesuitenorden gemeldet und erhebt schwere Vorwürfe. Sollten die sich als wahr herausstellen, müsste Rupnik mit einer der härtesten Strafen rechnen, die die römisch-katholische Kirche kennt. Mit der Exkommunikation.
Ihr hört? Heilsverbrechen. Der Fall Rupnik. Ein Podcast über Ordensfrauen, die nicht mehr schweigen wollen. Das ist Folge 5. Lügt der Papst?
In dieser Folge erzählen wir euch, wie der Fall Rupnik zur Chefsache von Papst Franziskus wird. Oder etwa doch nicht? Für Rupnik und die Ordensoberin Ivanka Hoster gibt es jetzt erste Konsequenzen. Ich bin Luisa Mayer.
Und ich bin Christopher Weingart. Diesen sechsteiligen Podcast haben wir zusammen mit Gabriele Knetsch für den Deutschlandfunk recherchiert und geschrieben. Noch ein Hinweis. Marco Rupnik stand nie vor einem weltlichen Gericht. Deswegen sprechen wir in diesem Podcast nur von Vorwürfen. Wir haben Marco Rupnik konfrontiert, doch der schweigt.
In den ersten 4 Folgen haben wir euch von den Ordensschwestern der katholischen Loyola-Gemeinschaft in Slowenien erzählt. Die Schwestern werfen der Ordensoberin Ivanka Hoster und dem Mitgründer, dem Jesuitenpater und Künstler Marco Rupnik, spirituellen Missbrauch vor. Und Rupnik außerdem sexuelle Übergriffe. Er soll nicht nur in Slowenien übergriffig gewesen sein, sondern auch in dem christlichen Kunstzentrum Centro Aleti. Das hat Rupnik in Rom aufgebaut. Die ersten Schwestern sollen sich schon in den 90ern bei Kirchenvertretern gemeldet haben. Doch erst 2018 bewegt sich etwas im Vatikan.
Warum ist das so? Hans Zollner ist Jesuit und wird 2014 von Papst Franziskus in die päpstliche Kommission für den Schutz von Minderjährigen berufen. Die Kommission hat er inzwischen verlassen, aber er ist immer noch einer der gefragtesten Fachleute zum Thema Missbrauch in der katholischen Kirche. Und auch den Fall Rupnik hat er verfolgt.
Was für mich mit Blick auf den Fall Rupnik, aber auch auf viele andere Fälle, ein großes Problem ist, vielleicht ein sehr unterschätztes Problem ist, nicht, dass es zu viele männerbündische Abhängigkeiten gibt, sondern dass es zu viele unklare Zuständigkeitsbereiche gibt.
Ich treffe Hans Zollner in Rom, in seinem Büro in der Päpstlichen Universität Gregoriana. Dort leitet er inzwischen ein Institut, das schwerpunktmäßig zu Kindesmissbrauch forscht. Von seinem Bürofenster aus schaut man direkt auf den Petersdom.
Rupnik ist durch alle Gitter hindurch gerauscht und hat sich, weil er offensichtlich sehr manipulativ geschickt ist, auch die ausgesucht, die Auswege oder die Personen auch, die ihn beschützt haben, auch unter Kardinälen und so weiter, die ihm sehr zu Pass kamen.
Zollner erklärt, nicht das Kirchenrecht sei das Problem, sondern die Umsetzung. Seit 2001 gibt es eine Meldepflicht von Missbrauchsfällen in der Kirche. Die aktuelle Gesetzeslage im Kirchenrecht findet Zollner gut, wenn sie denn umgesetzt wird.
Da ist eine große Beißhemmung da, also ein Mangel an Mut und Konsequenz, das auch wirklich einzufordern, was tatsächlich auch in den Gesetzen der Kirche steht.
Diese Gesetze im Kirchenrecht regeln alle innerkirchlichen Angelegenheiten, von der Definition eines Gläubigen über die Finanzen im Vatikan bis hin zu den Bestrafungen, die zum Beispiel Priestern drohen, wenn sie das Kirchenrecht brechen.
Schauen wir uns diese Gesetze also mal genauer an. Als die ersten mutmaßlichen Übergriffe von Rupnik stattfinden, also in den 80er und 90er Jahren, sah das Kirchenrecht noch ganz anders aus als heute. Wenn ein Priester Missbrauch beging, galt das lediglich als Verstoß gegen den Zölibat. Erst 2021 verschärft Franziskus das Kirchenrecht in dieser Hinsicht deutlich. Der Missbrauch an Kindern ist seitdem ein eigener Straftatbestand, eingestuft als ein Verbrechen gegen die Menschenwürde. Gleiches gilt, wenn die Opfer erwachsen sind, aber zum Beispiel eine geistige Behinderung haben, dement oder drogenabhängig sind.
Sexueller Missbrauch an Erwachsenen, auf die das nicht zutrifft, ist auch ein Vergehen, wenn der Priester dabei Gewalt einsetzt, die Person bedroht oder seine geistliche Autorität ausnutzt. All das werfen Ex-Schwestern wie Gloria Branciani Rupnik vor. Allerdings stellt das Kirchenrecht diesen Missbrauch auf eine andere Stufe als Kindesmissbrauch.
Man muss dazu sehen, dass Vergewaltigung und sexualisierte Gewalt an erwachsenen Personen in den Augen der Amtskirche ja nur ein Vergehen gegen besondere Verpflichtungen ist und nicht ein Vergehen oder ein Verbrechen gegen die Würde des Menschen.
Das erklärt uns Regina Franken-Wendelstorff, die selbst ehemalige Ordensschwester ist und sich heute im Catholic Women's Council für die Rechte von Frauen in der Kirche einsetzt. Sie ist, anders als Zollner, überhaupt nicht zufrieden mit dem Kirchenrecht.
Ich finde, dass das sogar eine zutiefst unchristliche, unmenschliche und ja auch die Würde des Menschen verachtende Regelung ist.
Der sexuelle Missbrauch an Ordensfrauen nur eine Pflichtverletzung? Das bedeutet auch, das Opfer ist im Kirchenrecht in erster Linie die Kirche, nicht die Ordensfrau, die Missbrauch erlebt hat.
Der Vatikan kann einen für schuldig befundenen Priester zwar nicht ins Gefängnis stecken, dafür kennt die Kirche aber andere Strafen. Zum Beispiel kann sie dem Priester verbieten, Messe und Eucharistie zu feiern und die Beichte zu hören.
Doch selbst wenn ein Fall gemeldet und weiter zur Anzeige gebracht wird, gibt es noch weitere Hürden für Ordensschwestern, die missbraucht wurden, erklärt Ute Leimgruber. Die Theologin forscht an der Universität Regensburg zu Missbrauch in der Kirche.
Dann wird ihnen oft nicht geglaubt, weil ihnen als Frauen quasi ein Glaubwürdigkeitsdefizit anhaftet. Also, ach, Frauen sind ja hysterisch. Oder die will sich ja nur rächen, also dieses Rachemotiv. Oder zuerst verführt sie ihn und jetzt mag sie nicht mehr und dann will sie ihm da was anhängen. Und dann kommt oft noch dazu, dass Frauen vorgeworfen wird, ach, na, ihr wart doch erwachsen. Wenn ihr nicht Nein gesagt habt, dann habt ihr zugestimmt. Also ein völlig eindimensionales und letztlich auch täterschonendes Verständnis von Zustimmung oder von Konsens.
Diese Argumentation gibt es auch außerhalb von Kirchenkreisen häufig, wenn eine Frau sexuellen Missbrauch meldet. Ihr wird schlicht nicht geglaubt.
Was in der Kirche noch dazu kommt, Ordensfrauen haben sich zu Keuschheit verpflichtet. Wenn also einer Frau nicht geglaubt wird, dass es sich beim Sex um Missbrauch gehandelt hat, heißt das aus Sicht der Kirche, dass sie sich selbst schuldig gemacht hat, weil sie ihr Keuschheitsgelübde gebrochen hat. Auch das ist eine Hürde.
Gloria Branciani meldet ihre Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs gegen Rupnik trotzdem schon 1993, als ein Missbrauchsfall bloß als Zölibatsbruch des Priesters gilt. Doch ihre Beschwerde versandet. Niemand kümmert sich, niemand ermittelt. Und während Gloria sich bemüht, in ihrer Gemeinschaft und von der Kirche Unterstützung zu bekommen, verstreicht eine andere Frist. 6 Monate hat man in Italien Zeit, sexuelle Übergriffe anzuzeigen, damit sie von der Staatsanwaltschaft verfolgt werden können. Gloria verpasst diese Frist. Die Theologin und Missbrauchsforscherin Ute Leimgruber zieht ein ernüchterndes Fazit.
Rupnik konnte sich darauf verlassen, dass ihm nicht viel passieren wird. Warum missbrauchen Männer Frauen? Weil sie es können.
Während die weltlichen Fristen verstrichen sind und die Kirche bei Missbrauchsvorwürfen von Ordensfrauen jahrzehntelang kaum etwas unternimmt, gibt es aber auch Anschuldigungen, die im Kirchenrecht sehr ernst genommen werden. 2018 meldet sich eine Frau beim Jesuitenorden. Sie behauptet, mit Rupnik Sex gehabt zu haben. Aber, noch viel schwerwiegender aus Sicht der Kirche, ist ein anderer Teil ihrer Vorwürfe. Und der könnte für Rupnik wirklich gefährlich werden. Sie wirft Rupnik Absolutio Complicis vor. Kanon, also Paragraph 977 des Kirchenrechts, erklärt, was das bedeutet. Die Absolution des Mitschuldigen an einer Sünde gegen das sechste Gebot ist ungültig, außer in Todesgefahr.
Das sechste Gebot, das lautet, du sollst nicht Ehe brechen. Und mit der Absolution des Mitschuldigen ist Folgendes gemeint. Ein Priester hat mit einer Person Sex. Sie begehen dabei gemeinsam Ehebruch, denn der Priester lebt ja im Zölibat, ist damit quasi mit Gott verheiratet. Dieser Priester nimmt der Person die Beichte ab und erteilt ihr für diese gemeinsam begangene Sünde die Absolution, vergibt ihr also im Namen Gottes die Sünde. Das klingt aus weltlicher Sicht nach einer Lappalie, aber nach katholischer Logik ist es eine schwere Straftat. Denn die Beichte ist ein Sakrament, also ein sichtbares Zeichen der Wirkung Gottes. Und die Beichte muss vor Missbrauch geschützt werden. Die Strafe dafür steht in Kanon 1378.
Ein Priester, der gegen die Vorschrift des Kanon 977 handelt, zieht sich die Exkommunikation als Tatstrafe zu.
Die Exkommunikation, also der Ausschluss aus der Kirche, ist eine der härtesten Strafen, die das Kirchenrecht kennt. Deshalb steht sie nur auf wenige besonders schwere Verbrechen. So wie dieses, die Absolution des Mitschuldigen.
Und genau das wirft die Frau, die sich 2018 beim Jesuitenorden meldet, Marco Rupnik, vor. Der Jesuitenorden nimmt daraufhin sofort Ermittlungen auf.
Janis Zehra weiß von all dem nichts, als er 2 Jahre später, mitten im ersten Corona-Lockdown, von Papst Franziskus angerufen wird. Und Franziskus erzählt ihm am Telefon auch nichts von den Vorwürfen gegen Rupnik. Er trägt Zehra nur auf, nach Rom zu kommen, um mit ihm über das zu sprechen, was, Zitat, gerade in Slowenien los ist. Also setzt sich Zehra in seinen Fiat Panda und fährt los.
Es war verrückt, weil Rom leer war und die Autobahnen auch.
Janis Zehra und ich treffen uns im Januar 2026 in Ljubljana. Er ist Mitte 50 und hat graumeliertes Haar. Zehra spricht langsam, wählt seine Worte mit Bedacht. Nur manchmal huscht ein verschmitztes Lächeln über sein Gesicht.
Wir
wurden wie Staatsmänner empfangen. Die Schranken waren oben, alle haben uns begrüßt.
Zehra ist selbst Priester und 2018 Mitgründer von der slowenischen Organisation Dovolje. Das heißt so viel wie genug oder es reicht. Die Gruppe setzt sich für die Betroffenen von Missbrauch in der katholischen Kirche ein. Zehra ist der wahrscheinlich schärfste Kritiker in der slowenischen katholischen Kirche und wirft ihr immer wieder vor, dass sie Missbrauchsfälle kaum aufarbeitet. Und er weiß, wovon er spricht. Denn als Zehra 22 Jahre alt ist und gerade seine Priesterausbildung absolviert, wird er selbst Opfer sexueller Übergriffe durch seinen Ausbilder. Er traut sich erst Jahrzehnte später, seine Erlebnisse seinen Ordensoberen zu erzählen. Doch da habe ihm niemand geglaubt.
Zehra und der Papst kennen sich. Als Franziskus noch Jorge Mario Bergoglio heißt und Erzbischof von Buenos Aires ist, arbeitet auch Zehra in der argentinischen Hauptstadt. Er ist der Priester der slowenischen Gemeinde vor Ort. Dadurch lernen sich die beiden kennen und schätzen. Freunde seien sie nicht gewesen, erzählt Zehra, eher gute Bekannte. Und auch der Umgang war vertraut.
Wir haben Porteño gesprochen. Das ist kein Dialekt, sondern eher so eine Art Lebensgefühl von Buenos Aires. Auch mit ein paar deftigeren Worten.
Franziskus trifft Janis Zehra und dessen Schwester Emma, die ihn bei seiner Organisation Dovolje unterstützt, abseits der Öffentlichkeit. Zu dritt sprechen sie insgesamt 2 Stunden. Und Franziskus nimmt kein Blatt vor den Mund, als er über einen slowenischen Geistlichen herzieht. Ja, der Papst soll einen slowenischen Kirchenvertreter, welchen sagen wir lieber nicht, tatsächlich als Hurensohn bezeichnet haben. Zehra erinnert sich, die ersten der beiden Stunden hätten sie vor allem über die römisch-katholische Kirche in Slowenien gesprochen. Doch dann habe der Papst das Thema plötzlich gewechselt.
Interessant ist, wie er mich gefragt hat,
Ich fand es interessant, als er mich plötzlich zu Rupnik fragte. Ich sehe immer noch sein Gesicht vor mir. Und ich habe ihm gesagt, ich weiß nichts darüber, ob es Missbrauchsfälle bei Rupnik gibt. Aber ich finde sein Schweigen seltsam.
Was hat er denn genau gefragt? Erinnern Sie sich noch an die Frage?
Er hat mich ganz konkret gefragt, ob ich irgendwas über Rupnik weiß.
Einfach irgendwas?
Ja, er hat mir keine Worte in den Mund gelegt.
Cera kennt Rupnik. Die slowenische Kirche ist schließlich ein Dorf. Auch wenn Cera durch seine Arbeit mit Missbrauchsopfern viele Fälle kennt, von Missbrauchsvorwürfen gegen Rupnik weiß er damals nichts.
Das Timing von Franziskus' Anfrage ist aber interessant. Denn der Jesuitenorden hat seine Ermittlungen wegen der Beichte und Rupnik ein Jahr zuvor abgeschlossen und den Fall an den Vatikan weitergeleitet. Die Jesuiten halten die Vorwürfe für glaubhaft. Auch im Vatikan wird jetzt ermittelt. Genauer gesagt im Dikasterium für die Glaubenslehre. Das ist so etwas wie das Justizministerium und der oberste Gerichtshof im Vatikan in einem.
Cera und Papst Franziskus treffen sich im Frühjahr 2020. Wenige Wochen später, im Mai, trifft das Glaubensdikasterium dann seine Entscheidung. Die Vorwürfe werden als bestätigt angesehen. Rupnik wird für schuldig befunden. Damit ist auch die Strafe klar. Die Exkommunikation. Im Mai 2020 wird Marco Ivan Rupnik von der römisch-katholischen Kirche exkommuniziert. Nicht wegen der zahlreichen Missbrauchsvorwürfe, sondern wegen des kirchenrechtlichen Verbrechens der Absolution eines Mitschuldigen. Wegen eines Verbrechens am Sakrament der Beichte.
Ist das jetzt das Ende von Rupniks Weg in der Kirche? Auf den ersten Blick wirkt es so. Aber eine Exkommunikation hat immer auch eine Hintertür, erklärt Hans Zollner.
Der Sinn davon ist, dass jemand, der außerhalb der Kirche sich wiederfindet, dadurch so traurig ist oder so bestürzt ist und so in sich geht, dass er oder sie sich wieder bessern will, bereut. In der katholischen Binnensprache heißt das, das ist eine Beugestrafe, um dann wieder in die Kirche zurückzukommen.
Die Kirche meint es ernst mit der Vergebung der Sünden. Wer exkommuniziert ist, muss es nicht bleiben. Zeigt eine exkommunizierte Person glaubhaft Reue, steht ihr die Tür zurück in die Kirche offen. Rupnik wird im Mai 2020 exkommuniziert, aber das bleibt er nicht lange. Noch im selben Monat wird er schon wieder in die Kirche aufgenommen. Die Exkommunikation wird aufgehoben.
Nur, wer ist dafür verantwortlich? Nicht jeder kann eine Exkommunikation zurücknehmen. Das kann entweder die Stelle, die sie ausgesprochen hat, in diesem Fall das oberste Gericht im Glaubensdikasterium, oder die eine Stelle, die in der Kirchenhierarchie darüber steht, der Papst selbst. Und über dem steht nur noch Gott.
Ohne Akteneinsicht wissen wir nicht, wer genau wie entschieden hat und informiert war. Und die Akten sind unter Verschluss. Es gibt aber zwei Szenarien. Szenario 1. Franziskus hat die Exkommunikation selbst zurückgenommen. Nur, warum so schnell? Denkbar wäre, Rupnik hat Franziskus glaubhaft seine Reue versichert, den Papst überzeugt. Janez Cera, der Papst Franziskus gut kannte, vermutet, dass der Papst schlecht beraten war und zu leichtgläubig.
Andere vermuten, dass Franziskus und Rupnik befreundet waren. Beide sind Jesuiten, gehören also demselben katholischen Männerorden an. Und Franziskus hat sich schon in der Vergangenheit bei Missbrauchsvorwürfen gegen Jesuiten milde gezeigt. Franziskus und Rupnik kennen sich schon einige Jahre. Es gibt ein sehr bekanntes Foto aus dem Jahr 2016, das einen lächelnden Franziskus und einen lachenden Rupnik vor einem von Rupniks Mosaiken zeigt. All das stellt einen Vorwurf in den Raum. Beschützt Franziskus seinen Freund Marco Rupnik?
Und dann gibt es noch das zweite Szenario. Nicht Franziskus persönlich hat die Exkommunikation aufgehoben, sondern das Kirchengericht. In diesem Szenario stellt sich die Frage, war Franziskus darüber informiert? Auch das können wir ohne Akteneinsicht nicht beantworten. Aber es erscheint wesentlich plausibler, dass der Papst einen so prominenten Fall vorgelegt bekommt. Zumal er Rupnik persönlich kennt und sich kurz vorher über ihn bei Janez Cera erkundigt. Und es erscheint andererseits sehr unplausibel, dass Franziskus gar nichts darüber wusste und das Gericht alleine entschied.
Die italienische Journalistin Federica Thurn hat lange zum Fall Rupnik recherchiert und einen mehrteiligen Podcast zu Papst Franziskus und Rupniks Exkommunikation veröffentlicht. Dafür hat sie auch mit vielen Kircheninsidern gesprochen.
We have two cases. Oh, he took this communication himself.
Es gibt zwei Optionen. Entweder er hat die Exkommunikation selbst zurückgenommen oder das jemand anderes machen lassen.
In any case he decided.
So oder so, er ist verantwortlich, denn er ist der Kopf der Kirche. Es ist ausgeschlossen, dass er nicht irgendwie involviert war. Das ist mittlerweile ziemlich klar.
Zu einem späteren Zeitpunkt, da sind die Vorwürfe gegen Rupnik längst öffentlich, interviewt die US-Journalistin Nicole Winfield von der Nachrichtenagentur Associated Press Papst Franziskus. Sie fragt ihn ganz direkt, was er mit der Aufhebung der Exkommunikation zu tun hatte. Er antwortet:
Nichts. Ich war nur in eine kleine prozedurale Sache involviert, die schnell ans Glaubensdikasterium ging. Aber ich habe den Fall beim zuständigen Gericht belassen, denn sonst gerät alles durcheinander.
Und dann sagt er noch in Bezug auf Rupnik:
Für mich war es wirklich eine Überraschung. Eine Person, ein Künstler auf diesem Level, das war eine große Überraschung und ein großer Schmerz. Diese Dinge tun weh.
Franziskus streitet also ab, für die Aufhebung der Exkommunikation verantwortlich zu sein oder auch nur etwas damit zu tun gehabt zu haben. Federica Thurn, die Autorin des Exkommunikationspodcasts, hält Franziskus Aussage nicht für glaubwürdig.
So when you talk to Nicole Winfield, he lied.
Also hat er Nicole Winfield angelogen?
Ja, he lied.
Papst Franziskus selbst können wir zu diesem Vorwurf nicht mehr befragen. Er ist am Ostermontag 2025 verstorben. Auch das Glaubensdikasterium beantwortet unsere Fragen zur Exkommunikation nicht. Franziskus hat sich aber bis zum Schluss nie gänzlich von Rupnik distanziert. Einige Wochen vor seinem Tod veröffentlichen katholische Medien ein Video. Das zeigt ihn in seiner Privatwohnung. Er telefoniert mit einem Priester in Gaza.
Yusuf!
Buonasera, Santo Padre!
Buonasera, come stai?
Im Hintergrund an der Wand hängt eine etwa DIN A3 große Kopie eines Mosaiks. Eines Mosaiks von Marco Rupnik.
Vieles rund um Rupniks Exkommunikation und deren Aufhebung bleibt unklar. Aber ein paar Dinge sind doch bekannt. Erstens, Rupnik ist kirchenrechtlich verurteilt worden. Und zweitens, diese Verurteilung hatte nichts mit den Missbrauchsvorwürfen gegen ihn zu tun.
Doch auch in diesem Zusammenhang beginnen jetzt Ermittlungen. Zunächst aber nicht gegen Rupnik, sondern gegen die Ordensoberin der Loyola-Gemeinschaft, Ivanka Hoster. Der Erzbischof von Ljubljana, Stanislav Zore, stattet 2019 der Loyola-Gemeinschaft einen offiziellen Kontrollbesuch ab. Anlass ist das 25-jährige Jubiläum der Ordensregeln, so schreibt es uns das Erzbistum Ljubljana. Was Zore bei der Gemeinschaft sieht, scheint ihm Sorgen zu bereiten. Die frühere Loyola-Schwester Fabrizia Raguso erzählt uns, dass sie 2019 einen Fragebogen von Erzbischof Zore zugeschickt bekommt.
Und ich habe dann gemäß der Fragen im Katalog alles gemeldet, alle Probleme angesprochen, die es in der Gemeinschaft gab.
Fabrizia berichtet von dem autoritären Regime, das Ivanka Hoster aufgebaut haben soll, von den Bespitzelungen, die sie verlange, vom spirituellen Missbrauch, den Fabrizia Ivanka Hoster vorwirft. Zore leitet den Fall weiter an den Vatikan, an das Ordensdikasterium. Die Behörde, die für Ordensgemeinschaften übergeordnet verantwortlich ist.
2 Jahre später, im Jahr 2021, erhält der Jesuit Daniele Libanori, damals Weihbischof von Rom, offiziell den Auftrag, den Vorwürfen nachzugehen. Er beginnt, wegen Machtmissbrauchs in der Loyola-Gemeinschaft zu ermitteln. Pia schickt ihm in diesem Zusammenhang ihr Austrittsschreiben.
Sollte man die Vorwürfe gegen Ivanka Hoster in Ljubljana und in Rom also nicht oder nicht mehr gekannt haben, jetzt kommen sie ans Licht. Und mit ihnen auch weitere Anschuldigungen, die von den Ordensschwestern erhoben werden.
Libanori befragt die Ordensschwestern nach ihren Erlebnissen in der Loyola-Gemeinschaft. Was mit Vorwürfen gegen Ivanka Hoster beginnt, bringt jetzt auch Anschuldigungen gegen Marco Rupnik ans Tageslicht. Mindestens 9 Ordensschwestern sagen im Rahmen dieser Untersuchung gegenüber Weihbischof Daniele Libanori nun aus, von Rupnik missbraucht worden zu sein. Libanori schreibt einen Bericht. In diesem hat er die Vorwürfe laut verschiedener Medien als glaubwürdig und solide beschrieben. Die Loyola-Gemeinschaft wird von nun an unter Zwangsverwaltung gestellt. Und auch wenn die Vorwürfe gegen Hoster und Rupnik jetzt im Vatikan bekannt sind, erfährt die Öffentlichkeit nichts.
Für Ivanka Hoster gibt es weitere Konsequenzen. Im Sommer 2023 wird sie mit Strafmaßnahmen belegt. Sie darf nie wieder eine Leitungsfunktion in der Loyola-Gemeinschaft übernehmen und 3 Jahre lang keinen Kontakt zu den Ordensschwestern pflegen. In dieser Zeit muss sie einmal im Monat zu einem Wallfahrtsort pilgern, um dort für ihre und Rupniks Opfer zu beten. Und sie wird versetzt, an den äußersten Rand von Europa, nach Portugal. Das erzählt uns Fabrizia Raguso, die selbst lange Zeit in der Loyola-Gemeinschaft war.
Sie sollte weit weggeschickt werden. Und deshalb kam sie nach Braga.
Die Loyola-Gemeinschaft wird ein Jahr später aufgelöst. Am 20. Oktober 2024 sind die zeitlichen und ewigen Gelübde der Schwestern erloschen, teilt uns das Bistum Braga mit. Sie sind nun keine Ordensfrauen mehr, sondern nur noch ganz normale Laien. Ob Ivanka Hoster ihre Auflagen wirklich erfüllt, kann uns das Bistum Braga nicht sagen. Es sei nicht für ihre Überprüfung zuständig. Es zeigt sich vielmehr sehr dankbar für die vielen Dienste, die die Gemeinschaft dem Bistum von Braga geleistet habe.
Fabrizia kehrt mit unserer Kollegin Gabriele an den Sitz der Loyola-Gemeinschaft in Braga zurück, wo sie selbst viele Jahre gewohnt hat. Fabrizia hat hier gelebt, als sie ihre Stelle an der Uni annimmt. Sie sollte die Loyola-Gemeinschaft unter Studierenden bekannter machen, erklärt Fabrizia. Denn zu missionieren war eine wichtige Aufgabe für die Schwestern. Im Herbst 2025 stehen Fabrizia und Gabriele vor einem etwas heruntergekommenen dreistöckigen Haus aus den 50er Jahren. Es regnet in Braga. Immer noch.
Okay, Fabrizia, du zeigst mir jetzt hier deine alte Wohnung. Hier mitten im Zentrum von Braga hast du mal gewohnt. Und das ist auch der Sitz der Gemeinschaft.
Ja.
Hier wohnen die immer noch, die Damen.
Ja.
Ausgerechnet dort wohnt heute die frühere Ordensoberin Ivanka Hoster gemeinsam mit einer anderen Ordensschwester. Obwohl sie eigentlich keinen Kontakt zu den Ordensfrauen haben darf. Fabrizia erklärt, dass längst nicht alle Schwestern von Hoster abgerückt sind.
Als sie unter Zwangsverwaltung kamen, habe ich gesehen, dass die anderen Schwestern hier in Braga Ivanka unterstützen, dass sie nicht kooperieren und es keinen wirklichen Willen gab, Klarheit zu schaffen, die Wahrheit zu sagen, über die Dinge zu sprechen, die nicht in Ordnung waren. Da wurde mir klar, dass es keine Hoffnung gibt, dass sich die Gemeinschaft ändern würde.
Im März 2021 tritt Fabrizia nach rund 30 Jahren aus der Gemeinschaft aus. Zu einem Zeitpunkt, als viele Mitschwestern die Loyola-Gemeinschaft längst verlassen haben. Für Fabrizia ist das ein schwerer Entschluss. Die Gemeinschaft hat ihrem Leben über Jahrzehnte einen Sinn gegeben. Aber Fabrizia muss erkennen, dass die Versprechen eines spirituellen Zusammenlebens und gemeinsamen Wachsens, der beruflichen und geistigen Weiterbildung nur eine Illusion waren. Autorität statt Freiheit. Kontrolle statt Spiritualität, Gleichmacherei statt Gemeinschaft. Sie hatte sich das Leben als Ordensfrau ganz anders vorgestellt.
Fabrizia schickt ihr Austrittsgesuch an Daniele Libanori in Rom, noch während die Gemeinschaft unter Zwangsverwaltung steht. Als sie geht, hat sie nur ein Monatsgehalt in der Tasche. Ansonsten steht sie ohne alles da. Fabrizia hat Angst vor der Zukunft.
Io ho cominciato a lavorare molto tardi.
Ich hatte erst sehr spät einen Arbeitsvertrag. Die 10 Jahre, die ich vorher für die Gemeinde in der Seelsorge gearbeitet habe, war ich gar nicht abgesichert. Das bedeutet, dass meine Zukunft sehr unsicher ist. Ich werde mir nie eine eigene Wohnung leisten können, weil ich nie genug Geld dafür haben werde.
Aber noch schlimmer als die Armut ist die Sinnlosigkeit.
È un buco.
Es ist ein Loch. Es ist eine Leere.
30 años. Que no sé.
Ich weiß nicht, was in diesen 30 Jahren passiert ist. Es gibt sicher viele Menschen und viele wichtige Erfahrungen aus der Vergangenheit. Aber jetzt ist da nur Leere.
Mas agora, agora, vazio.
Obwohl Fabrizia als Dozentin an der Universität arbeitet, steuert sie auf die Altersarmut zu. So wie ihr geht es auch vielen anderen Ex-Schwestern. Alles, was die Frauen verdient haben, ging an die Gemeinschaft. Die Immobilien der Gemeinschaft werden jetzt nach der Auflösung nach und nach verkauft. Die Schwestern, mit denen wir in Kontakt sind, haben von dem Erlös nichts erhalten.
Und Ivanka Hoster? Die arbeitet nun in einer Kirche, erzählt Fabrizia. Also versucht Gabriele, Ivanka Hoster bei einer Messe zu treffen. Ein Gottesdienstmitarbeiter bestätigt ihr, dass Hoster regelmäßig zur Sonntagsmesse in die Kathedrale kommt. Aber an dem Sonntag, an dem Gabriele in die Messe in Braga geht, ist Ivanka Hoster nicht da.
Fabrizia erzählt, dass Hoster ihr beim Gottesdienst in der Kathedrale manchmal über den Weg läuft. Dann machen sie Smalltalk und tun so, als sei nichts gewesen.
Ich habe wirklich keine Lust, sie zu treffen.
Was würdest du ihr denn sagen?
Dass sie ehrlich sein soll. Und die Verantwortung übernehmen soll für alles, was sie in unserem Leben zerstört hat. Sie sollte nicht um Vergebung bitten, sondern um Entschuldigung.
Fabrizia Raguso war 30 Jahre lang Mitglied der Loyola-Gemeinschaft, hat unter Hosters Führungsstil gelitten. Jetzt wird Hoster dafür bestraft. Aber das Strafmaß, das findet Fabrizia völlig unangemessen.
Ihr muss man beispielsweise vorwerfen, dass sie Rupnik nie angezeigt hat. Und das ist schwerwiegend. Sie hat Rupnik 30 Jahre lang gedeckt. Und deshalb ist es nicht genug, wenn sie als Strafe zu einem Marienwallfahrtsort pilgern soll.
Non basta andare in pellegrinaggio a Sameiro.
Während die Loyola-Gemeinschaft erst unter Zwangsverwaltung gestellt und dann aufgelöst wird, beginnen auch die Ermittlungen gegen Rupnik im Vatikan. Dafür wird auch Gloria Branciani um eine schriftliche Aussage gebeten. Glorias Geschichte haben wir in den letzten Folgen erzählt. Sie wirft Rupnik vor, sie spirituell und auch sexuell missbraucht zu haben, sie mit theologischen Argumenten zu sexuellen Handlungen überredet zu haben, mit denen sie nicht einverstanden war. Gloria antwortete im Dezember 2021 mit allen Details. Monatelang lässt sie der Vatikan im Ungewissen. Es kommt keinerlei Reaktion. Also entscheidet sie sich, nochmal nachzufragen. Sie schreibt einen offenen Brief. Der geht an insgesamt 19 Personen, darunter viele hohe kirchliche Würdenträger, zum Beispiel des Jesuitenordens, des Glaubensdikasteriums und auch Rupnik selbst steht im CC.
Einen weiteren Adressaten treffe ich in Rom. Ihr kennt ihn bereits, Hans Zollner, der Jesuit und Experte für die Themen Missbrauch und Prävention in der römisch-katholischen Kirche.
Ich bin einer von 17 Leuten, die in CC gesetzt gewesen waren und ich bin ungefähr Nummer 16 in der Liste.
Zollner antwortet nicht auf den Brief. Das bedauert er heute.
Ich hätte mindestens reagieren müssen, klar, ich hätte ihr den Eingang bestätigen müssen, aber mehr hätte ich auch nicht tun können, weil sie sich an die Zuständigen in den verschiedenen Bereichen auch gewandt hat.
Gloria sagt, dass sie von keinem einzigen der Adressaten eine Antwort bekommen hat. Aber dafür meldet sich jemand anderes bei ihr. Und zwar die italienische Journalistin Federica Thurn, die mit dem Exkommunikations-Podcast. Auch sie treffe ich in Rom. Sie arbeitet unter anderem für Domani, eine der wenigen unabhängigen landesweiten Tageszeitungen in Italien. Über Umwege erhält auch sie Glorias Brief.
Ich habe den Brief von einer Quelle bekommen, dann habe ich Gloria kontaktiert. Sie hat mir aber gesagt, dass sie noch nicht bereit ist, ihre Geschichte der Presse zu erzählen.
Bis zum Oktober 2022. Denn da kriegt Gloria endlich eine Nachricht aus dem Vatikan. Der Inhalt enttäuscht sie sehr. Denn ihr wird mitgeteilt, dass die Vorwürfe gegen Rupnik verjährt sind, die Ermittlungen eingestellt werden. Nachdem Gloria also immer wieder den Mut aufgebracht hat, sich an die Kirche zu wenden, die mutmaßlichen Übergriffe zu melden, immer wieder nachgefragt hat, scheint es nun so, als sei alles vergebens gewesen. Es gibt keinen Prozess gegen Rupnik, keine Konsequenzen, keine Aufarbeitung. Rupnik kann Priester bleiben und Glorias Geschichte wird nicht anerkannt. Also erzählt Gloria alles, was sie erlebt hat, der Journalistin Federica Thurn.
And then she decided to give me a long interview about what happened to her.
Dann hat sie entschieden, mir ein langes Interview zu geben, damit jeder weiß, was passiert ist und ganz besonders, dass Marco Rupnik ein Missbrauchstäter war und ist.
Particularly Marco Rupnik was and is an abuser.
Gloria bittet Federica Thurn aber, mit der Veröffentlichung noch zu warten. Der letzte Schritt an die Öffentlichkeit fällt ihr schwer. Doch wird es je eine Aufarbeitung geben, wenn die Vorwürfe nicht bekannt werden?
Auch Rupnik scheint zu spüren, dass die Luft für ihn immer dünner wird. Davon berichtet mir Novica Mihajlovic. Er ist ein slowenischer Journalist, der für die Tageszeitung Delo arbeitet, auch zu Missbrauchsthemen. Eigentlich soll er nur für Cera und mich dolmetschen. Doch dann lässt er fast schon beiläufig eine Bemerkung fallen. Er kenne Rupnik ja auch. Und habe mit ihm sogar über die Vorwürfe gesprochen. Ich bin erstmal völlig perplex. Wir haben monatelang versucht, Rupnik auf alle denkbaren Weisen zu erreichen. Aber der schweigt. Und nicht nur uns gegenüber. Als eine Journalistin ihn einmal am Flughafen in Rom erwischt und konfrontiert, geht er wortlos weiter, während die Journalistin ihm fragend nachläuft. Mihajlovic lehnt sich in seinem Stuhl zurück und fängt an zu erzählen.
Als ich im August 2022 aus dem Urlaub zurückkam, habe ich 2 oder 3 Dokumente auf meinem Schreibtisch gefunden. Briefe ohne Unterschrift. Und da stand, dass Marco Rupnik die Autorinnen missbraucht habe. Es hat sich angehört, als seien das Mitglieder der Loyola-Gemeinschaft.
Mihajlovic hat erst kurz zuvor einen großen Missbrauchsskandal durch einen slowenischen Priester aufgedeckt. Er fürchtet, dass jemand aus der Kirche versuchen könnte, eine Fake-Story bei ihm zu platzieren, um seine Glaubwürdigkeit zu untergraben. Deshalb ist er zunächst einmal skeptisch, aber auch neugierig. Das Problem ist nur, die Briefe sind anonym. Also gibt es nur eine einzige Person, an die er sich wenden kann.
And I called Mr. Rupnik.
Also habe ich Rupnik angerufen, habe ihm E-Mails geschrieben, 3 oder 4, aber nichts passiert.
Doch dann, erzählt Mihajlovic, habe ihn eine Bekannte angerufen. Sie fragt ihn, warum er plötzlich Rupnik erreichen will, ob Mihajlovic zu ihm recherchiert? Denn das sei gar nicht nötig. Sie kenne Rupnik, könne für ihn bürgen. Mihajlovic antwortet, wenn Rupnik nichts zu verbergen hat, spricht er am besten selbst mit mir. Dann ist die Sache aus der Welt.
A while after that he called me, Marco Rupnik, and promised to meet me.
Eine Weile später rief Marco Rupnik mich an und versprach mir, mich zu treffen.
We met at the gas station on Ljubljana Ring, Southern Ring.
Wir haben uns an einer Raststätte am Autobahnring im Süden von Ljubljana getroffen. Er ist aus seinem Wagen ausgestiegen und in mein Auto gestiegen. Wir haben ungefähr eine halbe Stunde gesprochen. Er war wirklich aufgeregt. Und dann hat er eine Show abgezogen, dass er nicht schuldig sei.
About him not being guilty,
dass er das Opfer einer Verleumdungskampagne wäre. Er hat sogar geweint. Er war überzeugend, aber ich dachte mir auch, warum strengst du dich so an, mich zu überzeugen, dass du unschuldig bist, wenn du es doch bist? Das würde ich nicht machen.
I wouldn't do that.
Und das ist, warum ich dachte, er könnte wirklich schuldig sein.
That's why I thought that he might be guilty.
Mihajlovic hält die Briefe für glaubhaft, aber er hat keine Möglichkeit, weiter nachzuforschen. Also legt er die Sache zunächst beiseite. Und dann, im Dezember 2022, nimmt die Geschichte eine neue Wendung. Mehrere italienische Blogs veröffentlichen Artikel über Missbrauchsvorwürfe gegen Marco Rupnik. Und jetzt sind die Vorwürfe in der Welt. Medien etwa in Italien, Slowenien, Portugal und den USA stürzen sich auf die Nachricht.
Nun zu einem weiteren Fall von Missbrauch im Vatikan. Pater Marko Ivan Rupnik wird beschuldigt, Frauen in Slowenien sexuell missbraucht zu haben.
Die Anschuldigungen gegen Pater Rupnik sind schwerwiegend und gefährden seinen Ruf und sein Ansehen in der Welt. Gibt es konkrete Beweise dafür oder handelt es sich lediglich um Spekulationen?
Es gibt ein Dokument, das indirekt die Flut von Anschuldigungen bestätigt, die heute und in den vergangenen Tagen gegen Pater Marko Rupnik erhoben wurden.
Und auch die Ex-Schwestern gehen nach und nach an die Öffentlichkeit. Als erstes Gloria.
Ich möchte, dass sichtbar wird, dass wir existieren, dass wir viele sind. Auch wenn alle von uns verlangen, dass wir still bleiben und verschwinden.
Damit sind die Vorwürfe jetzt auf einer Bühne, die Rupnik nicht kontrollieren kann. Ihm drohen jetzt dauerhafte Konsequenzen. Er könnte sogar sein Priesteramt verlieren. Und anders als bei einer Exkommunikation bekommt er das auch durch Reue nicht mehr zurück.
Wird es zu einem Prozess kommen? Wird Rupnik schuldig gesprochen? Oder verläuft die Aufarbeitung wieder im Sand? Davon erzählen wir euch in der nächsten und letzten Folge.
Das war Heilsverbrechen. Der Fall Rupnik. Folge 5. Lügt der Papst? Ein Podcast von Gabriele Knetsch, Luisa Mayer und Christopher Weingart.
Es sprachen
Christine Kettner,
Ingrid Kaltenegger,
Tom Jakobs,
Hüseyin Michael Cirpici,
Nina Lentföhr,
Robert Oschatz,
Christian Rex,
Anna Panknin,
Christine Watti
sowie die Autoren.
Recherche Gabriele Knetsch, Luisa Mayer und Christopher Weingart.
Head-Autor Christopher Weingart.
Projektleitung Luisa Mayer.
Regie Anna Panknin.
Ton und Technik
Thomas Widdig und Michael Morawitz.
Sounddesign Thomas Widdig.
Redaktion Christiane Florin und Kai Sarabi.
Beratung und Koordination Christine Watti.
Faktencheck Simon Tamjalev und Laura Mattausch.
Grafik Uta Oettel.
Redaktionsassistenz Sonja Wali.
Wenn ihr Hinweise zum Thema oder Feedback zum Podcast habt, dann schreibt uns gerne an heilsverbrechen@deutschlandfunk.de.
Eine Produktion des Deutschlandfunks 2026.
Und jetzt haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch. Riefenstahl, Influencerin des Bösen, erzählt die Geschichte der wahrscheinlich bis heute einflussreichsten deutschen Filmregisseurin Leni Riefenstahl. Die ist berühmt geworden durch Propagandafilme wie Triumph des Willens oder Olympia, die sie als junge Frau für die Nazis gedreht hat. Nach dem Krieg hat Leni Riefenstahl dann immer wieder behauptet, ihre Filme hätten gar nichts mit Hitlers Verbrechen zu tun gehabt. Sie habe ja nur als Künstlerin das gemacht, was sie am besten konnte, nämlich schöne Bilder geschaffen. Die Journalistin Katja Peisen-Petersen hat sich für den Podcast einmal quer durch Riefenstahls Nachlass gehört, durch unzählige Tonbänder und aufgezeichnete Telefonate. Sie hat dabei Riefenstahls Behauptungen mit anderen Quellen abgeglichen und einen Haufen Lügen aufgedeckt. Riefenstahl, Influencerin des Bösen, ist die neueste Staffel vom Podcast Alles Geschichte. Ihr findet ihn ab sofort in ARD Sounds. Oder ihr geht in unsere Shownotes, da haben wir euch den Podcast verlinkt.